Ja, einen guten Morgen. Am Donnerstag habe ich im Seniorentreff einen Einblick gegeben in das Leben des bekannten englischen Predigers Spurgeon. Und Spurgeon hat mal zu den Predigern gesagt, unter anderem als Empfehlung: Wir können die Menschen nicht in das Reich Gottes schnarchen. Danach folgte ein Plädoyer, Humor, mehr Humor in die Predigten zu bringen. Das war natürlich für die Kirchenkreise damals im viktorianischen England und im wilhelminischen Deutschland nicht ganz so angebracht, aber das war so sein Credo. Und ich muss gestehen, heute in den Text, über den ich predigen möchte, fällt das nicht leicht, Humor reinzubringen. Weil es handelt sich um eine Familienangelegenheit und Gemeindeangelegenheit, die eigentlich eher bedrückend und auch sehr ernst ist. Sie spielt im ersten Großabschnitt der Apostelgeschichte. Und in diesem Abschnitt geht es um das Leben, die Anfangszeit der Urgemeinde in Jerusalem. Bevor wir uns den Text anschauen, habe ich eine Vorgeschichte. Zumindest eine Vorgeschichte, die so hätte sich abspielen können. Da war zum einen Barnabas, ein Mann von edlem Charakter, der verkaufte ein sehr gutes Stück Land und gab den gesamten Verkaufserlös an die Gemeinde. Damit sollte das Geld in guter Weise an die Bedürftigen verteilt werden. Das sorgte natürlich für Gesprächsstoff. Und ich könnte mir vorstellen, bei dem Ehepaar Ananias und Sapphira, zum Beispiel am Küchentisch, wurde auch darüber gesprochen. Sapphira, wie findest du das, was Barnabas gemacht hat? Du meinst, dass er dieses Stück Land verkauft hat, an dem er immer so hing und von dem er immer so schwärmte? Ja, als würde ihm plötzlich nichts mehr daran gelegen sein. Und noch viel doller, er gab den gesamten Verkaufserlös an die Gemeinde, obwohl er es doch genauso gut selbst hätte gebrauchen können. Hat er eventuell die anderen noch lieber als sich selbst? Ja, du Hananias, ich muss dir mal was sagen. Weißt du, was mir da überhaupt nicht passt? Der Barnabas wird deswegen in den Himmel gehoben. Barnabas hier, Barnabas da. Alle lieben Barnabas. Ich kann dir nur sagen, ich würde auch mal ganz gerne so im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, Sapphira, das lässt sich machen. Wir haben doch auch ein großes Stück Feld, ein ganz großes sogar. Das können wir verkaufen. Aha. Und dann? Willst du alles so mir nichts, dir nichts hergeben? Nein, da mache ich nicht mit. Ja, du hast recht, davon hätten wir jetzt nicht so viel, aber immerhin hätten wir Bewunderung und Ansehen und alle würden uns lieben wie Barnabas. Ja, und was ist mit unserer Sicherheit? Unsere Rücklagen, die wären alle flöten und am Ende wären wir noch bedürftig und müssten unterstützt werden. Sapphira, mir kommt da eine Idee. Wir verkaufen das Stück Land und spenden die Hälfte. Ha! Und was ist dann mit der Bewunderung? Man würde uns als Geizhälse verschreiben. Jetzt lass mich doch mal aufreden. Wir verkaufen das Stück Land, geben die Hälfte, sagen aber, es ist der gesamte Kaufpreis. Wie bitte? Und wenn das einer merkt? Wie soll das jemand merken? Keiner ist dabei. Und wenn wir beide dicht halten? Natürlich halte ich dicht. Aber Hananias, hast du keine Angst, dass die Apostel Lunte riechen? Der Petrus mit seinem durchdringenden Blick, du meinst immer, der wüsste, was in deinem Kopf vorgeht. Woher soll man denn Bescheid wissen? Keiner wird beim Verkauf dabei sein und keiner kann in unsere Köpfe sehen. Wir müssen nur eisern zusammenhalten, nicht rot werden und nicht stottern. Okay, ich mache mit. Aber Hananias, was ist mit Gott? Hast du keine Angst vor Gott? Hi, jetzt vergiss doch einfach mal Gott. Gott ist weit weg im Himmel. Warum sollte er sich gerade für unser kleines Geldgeschäft interessieren? Und überhaupt, er kann doch froh sein, wenn wir wenigstens die Hälfte spenden. Wenn das alle machen würden, gäbe es keine Armen mehr auf dieser Welt. Also gut, riskieren wir es. Mir scheint, es ist die Sache mit zwei Fliegen und einer Klappe. Die bewundernden Blicke der anderen und eine Menge Geld nur für uns. Das gefällt mir. Damit lässt es sich leben. Dass dem nicht so ist, das lesen wir jetzt in unserem Bibeltext. Da heißt es, auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück und das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus sagte zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest ja das Land behalten können und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, sag mir, habt ihr das Feld zu diesem Preis verkauft? Ja, antwortete sie, zu diesem Preis. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir, vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen Leute kamen herein, sahen sie tot da liegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein gewaltiger Schrecken packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Nur eine Woche nach Ostern, ein ernster Text und eine Geschichte, die nicht nur damals in der Gemeinde Betroffenheit ausgelöst hat, sondern auch bei uns Betroffenheit hinterlässt und Fragen aufwirft. Ist man als Christ verpflichtet, sein Eigentum zu verkaufen und den Erlös der Gemeinde zu spenden? Wird man von Gott bestraft, wenn man zu knausrig ist und nicht alles gibt, was man hat oder kann, sondern etwas zurückhält? Muss man vor der Gemeinde oder zumindest vor der Gemeindeleitung seine finanziellen Möglichkeiten offenlegen? Sonst hat man Gott betrogen. Warum hat Gott mit Blick auf die Verfehlung sofort das Todesurteil vollstreckt, wo er doch voller Barmherzigkeit, Gnade, Güte und Geduld ist? Musste das sein? Ist Gott willkürlich in seiner Strenge? Die ersten Fragen lassen sich recht klar aus dem Text beantworten. Aber bei der letzten Frage, der nach dem Handeln Gottes, lassen sich zwar Antworten finden, aber es bleibt dann dennoch ein Fragerest zurück. Gottes Handeln können wir eben nie vollständig verstehen. Zunächst kurz zum Hintergrund. Vor 2000 Jahren hatte Petrus gerade seine Pfingstpredigt gehalten und Tausende, darunter aber auch viele der zugereisten jüdischen Pilger, kommen zum Glauben an Jesus Christus. Die gläubig gewordenen aus verschiedenen Ländern würden gerne noch bleiben und weiter an der Apostellehre partizipieren. Doch für viele wird das Geld knapp und sie benötigen Unterkunft und Verpflegung. Hier engagieren sich die einheimischen Christen in besonderer Weise und in vorbildlicher Weise, auch angesichts der Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu. Und sie versorgen all diejenigen, die bedürftig sind. So heißt es in Apostelgeschichte 4, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte diese, brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Das beschreibt die Anfangszeit der Urgemeinde in Jerusalem. Die drei Abschnitte der Textbetrachtung habe ich mit drei H's überschrieben. Das erste H steht für Heuchelei, kommt übrigens im Griechischen von Schauspielerei. Nirgends im Bericht, der die Anfangszeit der christlichen Gemeinde beschreibt, ist von einer Vorschrift zu lesen, ob man etwas und wie viel man von seinem Besitz abzugeben hätte. Niemand kontrolliert oder reguliert das Geben. Das, was man hat, wird aus Liebe und Verantwortung den Aposteln zur gerechten Verteilung zur Verfügung gestellt. Auch Petrus betont in seinen Worten extra, dass Hananias und Sapphira keine Verpflichtung zum Verkauf ihres Ackers hatten und den Verkaufspreis ganz oder teilweise hätten behalten können. Hananias und Sapphira verstoßen also nicht gegen eine urgemeindliche Spendenvorschrift. Ihr Fehlverhalten besteht einzig in der Lüge, und zwar in einer der schlimmsten Formen der Lüge, der Heuchelei. Diese tarnt sich vor Menschen als Frömmigkeit und Gerechtigkeit. Die Bibel beschreibt den Heuchler so: Er handelt anders, als er redet. Mit äußerlich frommem Schein entzieht er sich dem Gehorsam gegen Gott. Er biegt Wahrheit und Gesetz zu seinen Gunsten und verliert die rechten Maßstäbe. Und was wichtig ist, seine Frömmigkeit ist auf Menschen ausgerichtet, statt auf Gott. Mit dem allen zieht der Heuchler Gottes Gericht auf sich. Heuchelei bedeutet ein schweres Vergehen, das schon im Alten Testament verurteilt wird. Zum Text. Um Anerkennung und Ansehen zu erlangen, geben Ananias und Sapphira vor, ebenso wie die anderen in der Gemeinde vom Geist Gottes erfüllt zu sein und aus verändertem Herzen zu handeln. Beide rechnen dabei nicht wirklich mit Gottes Existenz und schon gar nicht damit, dass er ins Verborgene sieht, nahe ist und bereit ist, konkret zu handeln. So nehmen sie Gott nicht ernst und lassen ihn einfach außer Acht. Petrus sagt Ananias auf den Kopf zu, dass er nicht nur die Menschen, sondern auch Gott belogen, ihm gegenüber geheuchelt hat. Und Heuchelei ist Gott ein Greuel. Dazu lesen wir eine Aussage von Jesus, die sehr drastisch ist, aus dem Matthäusevangelium. Da sagt er einmal: Ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch anzusehen sind, aber innen sind sie voller Totengebeine und Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrat. Ananias und Sapphira bezahlen ihre Heuchelei mit dem sofortigen Tod. Es steht uns nicht zu, Gottes Handeln zu beurteilen. Auch wissen wir nicht, ob Ananias und Sapphira ihr Seelenheil verloren haben. Aber die Frage steht dennoch unverändert im Raum, warum Gott, der in unfassbarer Liebe die Beziehung zu jedem Menschen wiederherstellen möchte, der in Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und meine, unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen hat, warum Gott bei allem verständlichen Zorn über den Betrugsversuch von Ananias und Sapphira in der Gemeinde das Todesurteil direkt vollstreckt. In der Apostelgeschichte wird uns nur von diesem einen Fall berichtet. Auch lässt Gott heute in den Kirchen keine Menschen tot umfallen, wenn sie versuchen, ihn zu hintergehen. Da gäbe es wahrscheinlich viele Todesfälle. Die einzige Erklärung ist, dass Gott in die erste Startphase seiner Gemeinde hinein ganz bewusst ein Exempel statuiert, ein warnendes Beispiel setzt. Er macht deutlich, dass er jede Lüge und Heuchelei durchschaut und er dieses vergiftende Verhalten in seiner Gemeinde absolut nicht haben will. Gottes Heuchelei in seiner Gemeinde immer noch zuwider. Frömmelnde Darstellung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine ernste Sache, weil sie meine Beziehung zu Gott zerstören und der Gemeinde Schaden zufügen kann. Deshalb will ich mich vor Gott von dieser Geschichte fragen lassen, wie ehrlich sind mein Glaube und meine Beziehung zu Jesus? Wie viele frömmelnde Heuchelei steckt in mir persönlich und steckt in jedem Evangel von uns? Gott will mir das vergeben, aber er will auch, dass ich das restlos sein lasse. Beim zweiten H geht es um die Habgier. Mit dem eigentlichen Vergehen von Ananias und Sapphira haben wir uns auseinandergesetzt. Wichtig, denke ich, ist dabei allerdings auch, einmal auf ihre Motivation zu sehen, aus der heraus sie so handeln. Und diese liegt unbestreitbar in der Habgier der beiden, wobei der Geiz als Rückseite der Medaille Habgier bezeichnet werden kann. Habgier, Geldliebe bezeichnet das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz und Geiz die damit einhergehende übertriebene Sparsamkeit mit dem Unwillen zu teilen. Nach Aussage der KI gibt es in der Bibel über 2300 Verse über Geld, Reichtum und Besitz. Interessant, fast doppelt so viele wie über Glaube und Gebet zusammen. Vor der Vorbereitung habe ich das auch nicht gewusst, aber es zeigt, Geld, Reichtum und Besitz ist offensichtlich kein unwichtiges Thema in der Bibel. Dabei sind zwei Stränge miteinander verwoben, wie bei einem Tau. Einerseits der gute und positive Strang, sowie andererseits der dunkle und stark warnende. Zum positiven Strang. Geld und Besitz werden insbesondere im Alten Testament als Segen angesehen, der von Gott geschenkt und zu teilen ist. Und Jesus ermutigt selbst, Geld und Besitz dafür einzusetzen, Gutes zu tun und damit auch zum Bau des Reiches Gottes beizutragen. der dunkle oder warnende Strang. Auf der anderen Seite wird an sehr vielen Stellen sehr eindringlich in der Bibel vor Habgier und Geiz gewarnt. So finden wir in Lukas 2, Vers 15 die Verse: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und Prediger 5, Vers 9: Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Dabei wird deutlich, dass nicht das Geld an sich, sondern Habgier und Geiz die Wurzeln des Übels darstellen. Ziemlich drastisch bringt es Timotheus in seinem Brief auf den Punkt, wo er schreibt: Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Bösens, und so formuliert es auch Paulus, ist die Habgier, die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Schmerzen bereiten. Hierin und in wirklich vielen anderen Bibelstellen wird deutlich, dass Geld und Besitz von Satan her die Macht haben, unsere Beziehung zu Gott zu zerstören, uns von Gott zu trennen, wie bei Hananias und Sapphira. Und so fragt Petrus auch den Hananias: Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Kommt mir spontan der Bibelvers in den Sinn: Was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und doch Schaden nehme an seiner Seele? Dietrich Bonhoeffer hat dazu einmal gesagt: Unsere Herzen haben nur für eine alles umfassende Hingabe Platz. Und wir können nur an einem Herrn festhalten. Geld und Besitz haben die Macht, unsere Herzen zu erobern. Mir und uns soll also bewusst sein, dass Habgier und Geiz mein Herz erfassen und zu einer Gefahrenquelle für mein Leben und meine Beziehung zu Gott werden können. Von daher ist es hilfreich, auch heute von dieser alten Geschichte von Ananias und Sapphira her gesehen, dass ich mich persönlich wieder einmal frage: Woran hängt mein Herz? Welche Prioritäten leiten mich in Bezug auf Geld und Besitz? Woran hängt mein Herz? Und welche Prioritäten leiten mich in Bezug auf Geld und Besitz? Beim dritten und letzten H geht es um Haushalterschaft. Blicken wir auf das gemeindliche Umfeld von Hananias und Sapphira, so sehen wir dort einen Umgang mit Geld und Besitz, der dem Handeln der beiden völlig entgegensteht. Obwohl, muss man sagen, die Urgemeinde in ihrer ersten Euphorie und auch in ihrer Naherwartung in Bezug auf die Wiederkunft von Jesus sicher nicht als Beispiel 1:1 für heute dienen kann, so können wir dennoch Wichtiges für unseren Umgang mit Geld und Besitz, mit Gaben und Begabungen lernen. Entscheidende Erkenntnis für unseren Umgang mit dem, was wir haben und besitzen, ist das Eigentumsrecht Gottes. Ich habe kein absolutes Verfügungsrecht über mein Geld und meinen Besitz, über meine Zeit, meine Gaben und auch meine Begabungen. Wir Menschen haben kein absolutes Verfügungsrecht über die Welt und ihre Ressourcen. Gott ist der alles umfassende Eigentümer. Was ich habe und bin, ist Gabe, Geschenk und anvertrautes Gut von Gott. In Dankbarkeit bin ich Haushalter oder Verwalter und als solcher Gott gegenüber verantwortlich, habe ihm über die Verwendung Rechenschaft abzulegen. Im Gegensatz zur Motivation Habgier bei Ananias und Sapphira war das die Motivation der Gemeinde. Welch ein Unterschied im Handeln. Dieses Eigentumsrecht Gottes und meine Funktion als Haushalter rufen mich auf zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Geld und Besitz. Was kann das praktisch für mich bedeuten? Bewusster Umgang mit meinen persönlichen Ressourcen und auch den Ressourcen anderer. Unnötige Ausgaben bzw. Ausgaben in unnötiger Höhe vermeiden. Ehrlichkeit und Korrektheit in finanziellen und Vermögensdingen. Verschuldung gut tragbar halten und Abhängigkeiten vermeiden. Vorsorge treffen durch verantwortliches Planen und Handeln. Ein für mich wichtiger Punkt, Vorbild sein für unsere Kinder. Denn in unserer Gesellschaft lernt man Geld zu verdienen, aber nicht damit umzugehen. Teilen, zum Beispiel durch Spenden, durch direktes Unterstützen oder durch Testament und Vermächtnis. Gestattet mir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs in Sachen Geben. Der biblische Zehnte ist kein Gebot und keine Pflicht, aber er ist eine segensreiche Übung. Aus jahrzehntelanger Erfahrung kann ich sagen, dass der Zehnte in normalen, aber auch in sehr, sehr, sehr knappen Zeiten nie gefehlt hat. Gott hat in seiner Gnade und Fürsorge eine völlig andere Art der Mathematik als wir Menschen. Ich fasse zusammen. Die alte und ich denke auch betroffen machende Geschichte von Ananias und Sapphira lädt uns ein zu fragen, wie ernst nehme ich Gott und rechne mit ihm? Wie viel Heuchelei, fromme Schauspielerei steckt in mir? Woran hängt mein Herz? Und welche Prioritäten leiten mich in Bezug auf Geld und Besitz? Bin ich mir in Bezug auf das, was ich bin und habe, meiner Rolle als Haushalter bewusst und lasse das mein Handeln bestimmen? Ich wünsche mir und uns, dass die Betroffenheit angesichts der Geschichte von Ananias und Sapphira noch so eine kleine Weile weiterwirkt und sich in unserem Leben, auch in meinem Leben, auswirkt. Gott segne uns dabei. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre nun eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.